Und hier ist Steve's Queer World. Steve's Queer World. Aus dem Studio von Radio MKW. Der queere Talk aus dem Main-Kinzig-Kreis. Wer braucht denn da noch Queer Eye?
Einen wunderschönen Montagabend. Hier ist die Queer World bei Radio MKW. Ich begrüße euch zu einer sehr regnerischen Sendung heute. Ich bin heute schon von Kopf bis Fuß geduscht worden auf dem Weg hierher, was ich nicht alles für meine ZuhörerInnen und für meine Gäste auf mich nehme. Heute Abend habe ich Matthias Gerschwitz da. Leider nicht im Studio. Es hat nicht ganz geklappt. Wir sind ein paar Tage aneinander vorbei, wo du hier wieder mal in der hessischen Area bist, aber trotzdem herzlich willkommen und ja, schön, dass du bei Steve's Queer World da bist.
Ja, hallo und schönen guten Abend. Freut mich, da zu sein.
Wir haben heute Abend so ein bisschen, ich nenne es jetzt mal eine kleine Zeitreise vorbereitet, eigentlich eher du. Du hast ja den größeren Anteil dazu beigetragen. Du hast ein tolles Buch geschrieben. Es geht um zwei homosexuelle Künstler, die in den 20er Jahren tatsächlich sehr bekannt waren, aber heute schon fast vergessen werden. Und das wollen wir natürlich irgendwie mal vorbeugen. Deshalb stellen wir dein Buch vor, wir stellen dich vor und so, was du noch so machst. Und musikalisch habe ich mir gedacht, werden wir ein wenig nostalgisch. Wir gehen tatsächlich so ein bisschen zurück in der Zeit und ja, so, ich sag jetzt mal so ein bisschen Jazz und ist natürlich eingebaut und ja, ich freue mich auf jeden Fall. Du, Matthias, hast mir dann die Rückmeldung gegeben, du dich auch. Musikauswahl wäre toll und ja, ich hoffe, das finden unsere ZuhörerInnen auch. In diesem Sinne starten wir mal mit dem ewigen blauen Engel mit Marlene Dietrich und die englische Version. I have all the flowers. Marlene Dietrich als Start heute musikalisch hier bei Steve's Queer World zu dem Thema Tütü und Zack-Zack. Matthias, bevor wir auf das Buch eingehen und die Charaktere, um die es da geht, sprechen wir natürlich erst einmal um dich. Dann bist du erstmal der Hauptcharakter hier bei Steve's Queer World. Um einfach auch mal ein bisschen was über dich zu erfahren, bevor wir dann tatsächlich ins Thema einsteigen. Magst du uns vielleicht mal ein bisschen von dir verraten, zum Beispiel wie alt du bist, wo du herkommst, wo du gerade wohnst, ja, was so deine Hobbys sind.
Der Steckbrief sozusagen.
Der Steckbrief, der aus dem Schulfreundebuch, genau.
Darf ich vorab mal sagen, dass ich es toll finde, dass du gerade das Lied ausgesucht hast. Sag mir, wo die Blumen sind, ist ja ein Antikriegslied und Das passt leider sehr, sehr gut in die Zeit. Deswegen vielen Dank, dass du das ausgesucht hast. Ja, ich heiße Matthias Gerschwitz, ich bin 64 Jahre. Das muss man sich nicht merken, weil das ändert sich ja jedes Jahr. Wenn ich meine Schulveranstaltung mache, dann muss ich auch mal gucken, hatte ich jetzt schon Geburtstag oder habe ich erst noch. Ich bin in Nordrhein-Westfalen groß geworden. Ich bin in Solingen aufgewachsen. Das ist da, wo die Messer und Scheren und scharfen Jungs herkommen.
Immer noch oder war das mal? Na,
ich bin ja jetzt weg. Meine Solinger Freunde werden mir verzeihen. Habe in Pforzheim studiert, habe in Frankfurt am Main studiert, wo ich dann auch insgesamt 7 Jahre gelebt habe. Ich habe da 7 Jahre beruflich Hausfrauen glücklich gemacht, Weil ich Werbung für Fleckentferner gemacht habe, zum Beispiel.
Ach super.
Bin dann für ein knappes Jahr nach Köln gegangen und dann mit großer Begeisterung 1992 nach Berlin, wo ich heute immer noch lebe. Ich habe mich dann hier selbstständig gemacht mit der Werbeagentur. 2007 habe ich mit dem Bücherschreiben angefangen, 2014 mal angefangen, ein bisschen Kabarett zu machen mit einer Freundin von mir. Wir machen so mit alten Werbetexten, alten Werbeslogans und also Geschichten. Ich sage immer so schön, ich mache immer das, was entweder Spaß macht oder Geld bringt.
Okay.
Ich muss noch gucken, wie sie das übereinstimmt. Das Buch, um das es heute geht, spielt ja letztendlich nicht nur in den 20er Jahren, weil die beiden Protagonisten haben zwischen Kaiserreich und Bundesrepublik wirklich tatsächlich gelebt. Die 20er Jahre sind mein absolutes Steckenpferd. Und so habe ich also bei der Recherche auch wirklich mein Hobby quasi zum Beruf machen können für einen kleinen Moment.
Okay.
Ich liebe das Kabarett der 20er und frühen 30er Jahre, das literarische Kabarett vor allem, das politische auch. War früher ein begeisterter Autofahrer, bis dann mein Smart irgendwann seinen Geist aufgegeben hat und ich festgestellt habe, ohne Auto hast du wesentlich weniger Knöllchen. Und bin dann auch jetzt seit 12 Jahren begeisterter ÖPNV-Fahrer.
Und wahrscheinlich ist auch in Berlin jetzt nicht unbedingt notwendig, dass man ein Auto fährt.
Das ist der Klassiker, sagt das mal den ganzen 150 Millionen Leuten, die im Auto durch die Gegend fahren.
Ja, okay, das sind einige unverbesserlich, muss man ja tatsächlich sagen. Wie würdest du dich selber beschreiben?
Ja, also ich finde mich natürlich unglaublich toll, sympathisch, zuvorkommend, freundlich. Über einen langen Zeitraum galt für mich so ein bisschen dieser schöne Satz, nüchtern bin ich schüchtern, aber voll bin ich toll. Das heißt, ich musste mir wirklich für manchmal ganze Gelegenheiten doch wirklich erstmal nicht die Welt schön trinken. Aber ich bin eigentlich grundsätzlich sehr schüchtern gewesen, immer und zurückhaltend und erst im Laufe der Zeit aufgetaut, allerdings auch ohne Alkohol, keine Sorge. Aber ich entstamme einer Zeit, in der das sozusagen die zweite Muttermilch war.
Okay.
Ich halte mich selber für relativ tiefschürfend. Ich halte mich für unglaublich schwierig, wenn es darum geht, mich mit manchen Leuten zu unterhalten, weil ich zu viel voraussetze. Nämlich, ich glaube immer, dass alles das, was ich weiß, müssen andere auch wissen. Da muss ich mir fürchterlich zurücknehmen, weil ich eben den ganzen anderen Leuten da unglaublich Unrecht tue. Mhm. Aber mir macht es Spaß, mit Menschen zusammen zu sein. Mir macht es Spaß, mit jemandem zusammenzusitzen und zu schweigen. Aber auch sich wirklich tiefschürfende Diskussionen oder auch wirklich gegenseitig die Köpfe einzuhauen, das finde ich klasse, weil ich finde den Austausch unglaublich wichtig.
Und was glaubst du, wie deine Besties, sprich deine Freunde und Familie dich beschreiben gleich oder würden also, die vielleicht ein bisschen ausholen?
Bei meinen Freunden kann ich nur sagen, ich werde immer wieder eingeladen. Und wenn ich einlade, kommen sie auch. Also muss es eigentlich...
Kann es nicht so schlimm sein.
Kann es nicht so schlimm sein. In meiner Familie, also meine Eltern sind schon lange tot. Ich habe 5 Geschwister, das heißt eigentlich nur noch 4. Aber mein ältester Bruder ist auch schon sehr lange tot. Aber mit 3 meiner 4 Geschwister verstehe ich mich blendend. Mhm. Das ist also wirklich sehr faszinierend. Wir waren 6 Kinder zu Hause, ich bin der Jüngste. Da hat man ja angeblich Narrenfreiheit, aber es war unglaublich schwer, weil ich konnte immer nur das nachmachen, was die alle schon vorgemacht hatten. Und das war dann für mich ein bisschen schwierig, so einen eigenen Weg zu finden. Einfach auch, die haben alle was mit Musik gemacht, also habe ich dann lieber Werbung gemacht.
Was darf man denn über dein Liebesleben erfahren? Was ist denn da der aktuelle Stand?
Es ist schön, dass du nicht fragst, was man wissen muss, weil müssen muss man überhaupt nichts. Ja, Liebesleben, sagen wir es mal so rum. Ich habe ja nun doch schon einige Jahre auf dem Buckel und ich kann mich nicht beklagen über das, was früher gewesen ist. Aber es wird natürlich auch, wenn du älter wirst, ein bisschen unwichtiger. Mhm. Nicht deswegen nicht unschöner, ist immer noch grandios. Aber sagen wir mal, ich bin jetzt mehr qualitativ als quantitativ unterwegs. Wobei ich aber auch ganz ehrlich sagen muss, dass die vergangenen 3 Jahre mit den Beschränkungen irgendwie mich auch dazu gebracht haben, eine sehr innige, tiefe Freundschaft mit meinem Sofa zu beginnen, was ich mir vor dem ersten Lockdown gekauft hatte. Das war wirklich die beste Entscheidung meines Lebens. Und es ist manchmal ein bisschen schwierig für mich, vor die Tür zu gehen. Ich bin vor 14 Tagen bin ich eingeladen worden auf eine Veranstaltung von Margot Schlönske, hier Drag Queen hier in Berlin. Und da musste ich bis in den Prenzlberg, das sind 40 Minuten mit der U-Bahn und so. Straßenbahn. Ich habe es aber gemacht und war erstaunt, dass draußen immer noch das wahre Leben schob. Und habe beschlossen, das wirst du jetzt demnächst öfter wieder ausprobieren.
Das ist ja ganz gut, weil dein Sofa kann zwar manchmal alles ersetzen, aber nicht immer. Und darauf gehen wir aber auch nicht weiter ein.
Also, sagen wir es mal so rum, ich bin immer noch Single. Und ich muss auch ehrlich sagen, je länger ich Single bin, umso mit wachsender Begeisterung, weil du verfällst einfach zwangsläufig irgendwann auch so in bestimmte Routineabläufe, wo es dann unglaublich schwierig ist, irgendwie einen zweiten Menschen unterzubringen. Mhm. Ich habe über lange Zeit gedacht, Mensch, wie wäre das toll, wenn ich jetzt hier mit jemand zusammen auf dem Sofa, das war noch das Alte, das waren 2 Sitzer, sitzen könnte. Aber dann war immer die Frage, was machst du hinterher mit dem? Wo soll der denn hin? Also nicht, dass ich jetzt abgeschworen hätte, aber wir nehmen die Dinge halt so, wie sie kommen. Ich habe tolle Freunde, da bin ich ganz, ganz stolz drauf. Und auf die kann ich mich 100%ig verlassen, die sich übrigens auch auf mich. Und das ist das A und O einer guten Freundschaft.
Sehr schön. Dein Coming Out liegt ja in der Zeit, sage ich mal wahrscheinlich, wo es ja noch strafbar war.
Da gab es noch nicht mal ein Faxgerät.
Ja, wenn man bedenkt 1994, wer jetzt rechnen kann, 63?
Ich bin 59 geboren.
Ja. Okay. Dementsprechend, wie war das für dich? Und
also das ist eigentlich relativ einfach zu erklären. Ich bin in einer sehr konservativen Familie groß geworden. Ich bin der jüngste von 6 Kindern. Und wäre ich an meinem Geburtstag als ältester von 6 Kindern zur Welt gekommen, wäre ich ein völlig anderer Mensch zwangsläufig. Weil ich bin natürlich dann auch so erzogen worden, wie meine älteren Geschwister erzogen worden. Und Sexualität fand nicht statt. Man rätselt zwar manchmal, wo dann die ganzen Kinder herkommen, aber es wurde nicht drüber gesprochen. Auch in der Schule wurde nicht drüber gesprochen. Das war also noch nicht mal Teil des Lehrplans in irgendeiner Form. Mhm. Meine Mutter hat mir irgendwann ein Büchlein in die Hand gedrückt, woher kommen die kleinen Buben und Mädchen. Das war also sozusagen das Ergebnis dessen, was wir unter anderem auch mit Sexualität veranstalten können. So musste ich mir das selber erarbeiten. Und als ich dann irgendwann feststellte, dass das mit den Mädchen oder den jungen Frauen, mit denen ich dann zusammen war, weil das meine älteren Brüder mir ja vorgemacht hatten, dass das irgendwie nicht die ganze Erfüllung war, habe ich dann festgestellt, da scheint es noch was anderes zu geben. Mhm. Und das habe ich dann tatsächlich mit 19 erst festgestellt, also relativ spät. Habe das aber noch nach hinten gedrängt, weil es war einerseits strafbar, wobei ich hatte mein allererstes homosexuelles Erlebnis mit jemandem, wo wir uns beide strafbar gemacht haben, weil wir genau in dem Rahmen zwischen 18 und 21 Jahren waren. Diese 3 Jahre war es tatsächlich strafbar. Das war eine sehr schräge Konstellation damals gewesen. Aber es war auch moralisch verwerflich und man machte sowas nicht. Und man konnte natürlich auch nicht drüber reden. Ich habe dann mit 23, als ich nach Frankfurt kam, tatsächlich erst entdeckt, dass ich gar nicht mal so ungefähr der Einzige bin, sondern dass da eine ganze Szene existiert. Und habe mich dann endlich auch mit 26 getraut, mich meinen Eltern gegenüber zu outen. Wobei ich das so schrecklich finde, wenn man sich outen muss über etwas, was eigentlich eine völlige Normalität ist.
Ja, irgendwann wird es nicht mehr nötig sein. Hm? Wir sprechen gleich noch ein bisschen mehr darüber, auch so, wie das so war und auch wie so deine Biografie so ein bisschen verlaufen ist. Und bis dahin gibt es jetzt erstmal Christina Aguilera und danach gibt es noch Max Rabe. Also bis dahin. Der erste Song aus Babylon Berlin, den wir heute Abend hören können. Gott sei Dank gibt es die Serie, damit man auch nochmal so ein bisschen in diese Zeit reisen kann, auf moderne Art und Weise, sage ich mal so. Matthias, du hattest ja schon ein bisschen von der Biografie erwähnt. Ich habe das mal für mich, da ich dich ja als Autor, Schriftsteller kennengelernt habe, das mir mal so aufgezeigt, so einmal die Zeit, bevor du angefangen hast zu schreiben, das war ja so auch was mit Werbung zu tun hat, also sprich auch so, sagen wir mal, zurück auf deine Ausbildungszeit, auf deine Zeit, die du in den verschiedenen Städten verbracht hast. Und dann gibt es ja auch ein zweites Outing, über das ich dann gerne noch mal kurz mit dir sprechen möchte, aber nicht zu lange, weil da wollen wir ja auch nächstes Jahr noch mal eine Sendung drüber machen. Also sprich dann die Zeit nach dem Schreiben oder seit dem Schreiben. Damals die Werbung, war das für dich schon so ein Vorläufer, weil du da schon an Werbetexten gebastelt hast? Oder?
Also es gibt keine Zeit davor und danach, weil ich mache beides parallel nach wie vor. Also ich habe nach wie vor meine Werbeagentur. Aber du hast völlig recht, meine Stärke liegt tatsächlich im Texten. Das war eine sehr lustige Geschichte. Meine nächstältere Schwester, mit der ich einen sehr engen Kontakt habe, die meinte mir irgendwann zu mir, sag mal, du kannst doch schreiben, schreib doch mal ein Buch. Und um Gottes Willen, was soll ich denn mit einem Buch? Weil ich unter Buch immer Belletristik verstanden habe, Romane mit Figurenentwicklung, mit Stoffentwicklung, das war viel zu anstrengend. Und irgendwann kam mir dann eine sehr lustige Geschichte zu Pass, weil ich habe, wie gesagt, 7 Jahre lang ja in Neu-Isenburg genau genommen gearbeitet, aber in Frankfurt gelebt. Und die Firma hatte auch die Markenrechte übernommen und hat ja auch heute noch für Bullrich Salz. Mhm. Und das ist ein uraltes Berliner Produkt. Das ist jetzt 195 Jahre alt oder so. Und das hat mich immer sehr fasziniert. Und ich habe hier in Berlin dann 2006, glaube ich, beim Überspielen des Films Berlin Symphonie der Großstadt von 1927 gesehen, dass da so eine Werbetruppe für Bullrich Salz vom Anhalter Bahnhof rumläuft. So manche Leute so als Fallschachteln verkleidet, andere so als diese Bullrich Riesen. Mhm. Und da dachte ich mir, Mensch, wenn das schon im Film drin ist, dann muss da noch mehr dazu sein. Und habe dann angefangen, einfach da ein bisschen zu recherchieren. Und meine Liebe für das Alte mit meiner Liebe für das Produkt, mit meiner Liebe für den Text eigentlich verbinden können. Und ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich beim Schreiben wirklich Blut geleckt habe. Dass es mir großen Spaß macht und ich manchmal mich wirklich lieber nur mit Schreiben befassen würde. Aber ich sage immer so schön, ich habe nebenbei noch einen Hauptberuf.
Okay. Aber bei dem Schreiben, ich glaube, das erste Buch, jetzt muss ich tatsächlich ins Blaue reinraten, war aber dann tatsächlich endlich was Positives.
Nein, das Bullrich-Salz-Buch.
Das Bullrich-Salz-Buch tatsächlich.
Marke, Mythos, Magensäure.
Okay.
War das allererste Buch 2007, was rausgekommen ist. Als ich das geschrieben habe, war ich hier in meiner Stammkneipe. Das ist so ein uralter Berliner Laden, der mittlerweile auch 130 Jahre alt ist. Und habe dem damaligen Wirt davon erzählt. Ach, der Bullrich kenne ich auch. Das benutzen wir ja auch für diese und jene Zwecke. Und dann fing er an, mir irgendwie Geschichten über die Kneipe zu erzählen. Und ich habe gesagt, pass auf, wenn das Bullrich-Buch fertig ist, mache ich ein Buch über die Kneipe. Hat er gesagt, das haben schon ganz viele Leute gesagt. Ein Jahr später war es fertig. Und wir haben das dann mit großem Tamtam dann aufgeführt. Das, was du jetzt meinst, endlich mal was Positives, das kam 2009. Das war dann, glaube ich, das dritte Buch. Mhm. Mittlerweile okay. Sind es 15 oder 16 oder so.
Und damit fing es dann an, auch mehr oder weniger biografisch zu werden. Das war dann dein erstes biografisches Buch. Endlich was Positives, auch so vom Titel her vielleicht für manche schon so, die dann ein bisschen feinfühlig sind, dass es da um das Thema HIV geht, was dann sozusagen in dem Sinne auch ein zweites Coming-out für dich war. Natürlich nicht 2009 wahrscheinlich, sondern schon etwas früher.
Also ich habe meine Diagnose 1994 bekommen. Ich feiere also nächstes Jahr 30-jährige Diagnose. Habe dann beim Zurückrechnen aber dann festgestellt, dass ich mich wahrscheinlich im März 1992 angesteckt habe.
Okay.
Und ich habe das Buch nicht geschrieben, um jetzt mit der Krankheit fertig zu werden und die zu verarbeiten. Das würde immer so gern gemacht. Sondern ich war es einfach leid, ständig irgendwelche Quatschfragen zu kriegen. Und einfach festzustellen, wie wenig Leute wissen über HIV. Gut, niemand macht sich Gedanken über Krankheiten, die er nicht hat oder die er nicht haben will. Aber HIV gehört letztendlich zu den Risiken und Nebenwirkungen der Sexualität. Und damit betrifft es potenziell jeden.
Mhm. Und dann hast du deine neu errungene Begeisterung für das Schreiben dann genutzt und hast über dich selber geschrieben und bist dann nicht auch heute noch tatsächlich sind alle mit diesem Buch auf Reisen.
Ja, ich habe damals haben ja alle Leute gesagt, Mensch, das wäre was für Schüler, das musst du Jugendlichen erklären, weil das ist das Thema, was für die wichtig ist, wenn die am Beginn oder schon mitten in der Sexualität stehen und man weiß ja gar nicht, wann die heute alle anfangen. Und ich habe immer gerätselt, wie kommst du jetzt an die Schulen und wie soll das gehen und überhaupt. Dann hatte ich eine Lesung aus dem Buch in der Basis in Frankfurt von der AIDS-Hilfe. Und kriegte ein halbes Jahr später von der AIDS-Hilfe Frankfurt die Frage, ob ich Lust hätte, das bei Schulen zu machen. Und das hat also 2010 angefangen. Meine erste Klasse waren 8-Klässler in Frankfurt-Höchst, Hauptschule. Und ich dachte, oh Gott, da kommt ja alles zusammen, was du so an Klischees kennst. Ich Schul und HIV und dann Migrationshintergrund, Bildungsferne, was man so kennt. Mhm. Aber die Jungs und Mädels, die waren super toll. Die saßen da vor mir aufgereiht, da im Schneidersitz und wie auch immer in der Turnhalle. Und haben plötzlich festgestellt, dass sie mich was fragen können. Und die haben mich 90 Minuten lang gelöchert mit teils lustigen Fragen. Na, haben Sie schon mal mit Mädchen? Warum sind Sie nicht dabei geblieben? Oder haben Sie einen Freund? Oder so. Aber teilweise auch mit ganz spannenden Fragen einfach. Und ich habe festgestellt, dass diese ganzen Jugendlichen keine Bildungsferne haben. Die haben im Wesentlichen eine Antwortenferne. Das heißt, denen fehlt also jemand, der ihnen tatsächlich auch ein bisschen was erklärt, was erzählt und auf ihre Fragen auch eingeht. Und das mache ich bis heute. Und ich habe so 70, 75, teilweise 100 Veranstaltungen im Jahr.
Das ist schon krass, das ist eigentlich.
Ja, teilweise drei am Tag, ne? 90, dreimal 90 Minuten. Danach weiß ich nicht mehr, wie ich heiße, aber es ist trotzdem total toll. Ja. Und wenn ihr 15-Jährige dann über ihren Lehrer hinterher vermelden lassen, boah, war der cool, dann weißt du, dann hast du nicht alles falsch gemacht.
Ja. Zumal es ja auch immer noch wichtig ist, das Thema und auch durch das Buch. Ich sag jetzt mal, es nimmt einen mit. Man hat da auch ein bisschen so, man bekommt ein gewisses Gefühl, ein gewisses Verständnis, wie du sagst, dass viele beschäftigen sich mit dem Thema nicht. Für viele ist es heute auch immer noch die Schwulenseuche und so Geschichten, was wir alles kennen. Aber das wollen wir ja dann irgendwann mal nächstes Jahr besprechen.
Ja, wobei, da kann ich noch ganz kurz sagen,
na, selbstverständlich.
Dass ich den Schülern auch immer gleich sage, dass ich schwul bin. Die sollen mir auch dazu Fragen stellen. Und ich warte bis heute auf irgendwelche homophoben Kommentare. Noch nie einer gekommen, weil das wäre genauso eine wunderbare Geschichte, wo du auch darauf einsteigen kannst. Weil ich glaube, du kannst wirklich, wenn du wirklich was erreichen willst in Veränderungen, in Einstellungs- Dimensionen, dann musst du, wie das mal ein Freund von mir sagte, der leider schon verstorben ist, dann musst du wirklich dahin gehen, wo es weh tut.
Mhm, natürlich. Und auch da, wo es startet, sage ich jetzt mal so, ne? Gerade in dem Alter geht es dann oftmals schon los. Du hast aber auch noch weitere Bücher geschrieben, unter anderem natürlich das, über das wir heute sprechen wollen. Davor kam noch ein so halbbiografisches, kann ich das so sagen? So.
Ja, das hat schon durchaus biografische Einflüsse. Das heißt, Frischfleisch war ich auch mal. Ich glaube, darauf spielst du an. Weil ja. Darüber haben wir uns ja kennengelernt eigentlich. Ne?
Nee, tatsächlich über das Positive, endlich was Positives.
Ich war doch damals in Hanau.
Ja.
Von CSD Hanau habt ihr mich doch eingeladen für die Lesung in Hanau und habe ich aus beiden Büchern gelesen.
Aus beiden, genau. Aus beiden, ja, das war das, ja.
Und Frischfleisch war ich auch mal, das heißt im Untertitel vom Wandel der Zeiten, und das befasst sich eigentlich mit Geschichten, das hat mein befreundeter Journalist so schön gesagt, die eigentlich jeder erlebt hat, aber niemand aufschreibt. Also man kann sich darin wiederfinden, man kann aber auch feststellen, oh, andere Leute lösen bestimmte Dinge anders oder haben merkwürdige Erlebnisse, die man sich gar nicht vorstellen kann. Eins meiner Lieblingskapitel ist ja eine Leiche zum Dessert. Wenn ich darüber schreibe, dass ich Leichenwagen gefahren bin.
Okay.
Ja, das macht ja auch nicht jeder, ne?
Nö, muss man auch können, eben.
Hat aber was, weil die geben keine Widerworte.
Das stimmt, ja, die kann man dann zutexten. Die Bücher kann ich gerne morgen, wenn ich unser sogenanntes Selfie-Post auch nochmal mit reinstellen, dass eben interessierte Menschen sich da nochmal schlau machen können und reinschauen können.
Ja, das ist einfach matthias-gerschwitz.de.
Oder so.
Da sind die alle schön beieinander versammelt.
Genau. Leider nur noch nicht als Hörbuch.
Doch, es gibt beide, endlich mal was Positives und Frischfleisch war ich auch mal, gibt es beide als Hörbuch. Die habe ich selber mit einem Freund zusammen eingelesen, mit Andreas, Klassenkamerad von mir oder Schulkamerad. Wir waren ja gleiche Klassenstufe, aber unterschiedliche Klassen, der auch für das endlich mal was Positives das Vorwort geschrieben hatte. Und wir haben die zusammen eingelesen, weil der hat eine super tolle, unglaublich sonore, wahnsinnig klasse Stimme. Und das passt so sehr gut für die allgemeinen Geschichten. Das macht er dann, die persönlichen mache ich. Und das ist eine sehr, sehr lustige Geschichte geworden. Das endlich mal was Positives kriegst du, glaube ich, auch sogar bei, wie heißt das Ding hier, wurde die Audible?
Audible.
Aber ansonsten kann man dir auch das Frischfleisch nicht, das gibt es nur bei mir.
Aha.
Nur bei mir.
Ja, das ist ja das. Für Menschen wie mich, die einfach nur im Auto zum Lesen kommen.
Ja.
Oder beim Spazierengehen. Da
gibt es Bezugsmöglichkeiten inklusive E-Mail-Kontakt zu mir. So, Werbung zu Ende.
Werbung zu Ende, na, kommt gleich nochmal. Jetzt haben wir wieder es gab wieder was kontrovers. Also jemand Modernes, der so ein bisschen zurückgeht, und jemand alles, die einfach immer, immer toll bleibt. Also in diesem Sinne sage ich euch erstmal viel Spaß damit. Ach ja, wie schön gemütlich. Jetzt könnte ich mir so einen Tee machen, auf die Couch schnuckeln, du auch auf deine wahrscheinlich.
Ja, aber ohne Tee.
Ohne Tee? Mit Wein.
Ja.
Wie war das? Ach so, da war ja was mit dem Alkohol, ne? Hattest du ja gesagt. Ohne Alkohol? Ja. Okay, wir kommen jetzt tatsächlich zu deinem Buch, weshalb wir heute tatsächlich auch sprechen. Tütü und zack, zack. Ich sag jetzt mal, huschiger ging's nicht mit Tütü. Das ist ja einfach so, das wird uns Schwulen ja einfach nur angedichtet. Der Tütü gehört dazu, egal wie. Und das zack, zack, ja mitunter auch. Jetzt muss man auch erstmal auf die Idee kommen, so ein Buch zu schreiben. Du hattest ja schon gesagt, dass ja da deine Affinität zu den 20er Jahren dir dabei geholfen haben oder dich mehr oder weniger darauf gestoßen haben, oder wie müssen wir uns das vorstellen?
Also wir müssen vielleicht zu Anfang mal auflösen, welches die Protagonisten des Buches sind, damit man auch versteht eigentlich, was der Titel soll.
Das kannst du gerne tun.
Ich finde deine Interpretation herrlich, weil das habe ich nämlich schon vermutet, dass das kommt. Ich präsentiere das Buch ja auch in Form einer Multimedia-Show mit Filmschnipseln, Tondokumenten und nehme auf den Tütü genauso auch Bezug. Es geht also um Wilhelm Bendow und Hubert von Meyerinck. Wilhelm Bendow ist 1884 geboren, 1950 gestorben. Hubert von Meyerinck 1896 geboren, 1971 gestorben, also einem gerüttelten Maß an Zeiten schon tot. Von Hubert von Meyerinck kennt man vielleicht noch aus Filmen wie Ferien auf Immenhof, wo er Dr. Westkamp spielt, oder 1, 2, 3, wo er der von Motten zerfressene Graf von Droste-Schattenburg ist, oder auch aus den Edgar Wallace-Filmen. Da habe ich ja gleich auch mal ein schönes Tondokument für dich, aber ganz kurz.
Den hören wir uns nachher an, genau. Genau.
Und Willem Bendo kennt man eigentlich so gut wie nicht mehr, weil es überwiegend eine Bühnenpräsenz war. Aber er ist durch Loriot, der ja nun gerade seinen 100. Geburtstag gefeiert hätte gestern, ist er quasi wiederentdeckt worden, weil der Sketch auf der Rennbahn, der von Loriot so, ja so hinreißend als Cartoon gezeichnet wurde, das ist ein Willem Bendo-Sketch. Und die Stimme ist Willem Bendo mit seinem damaligen Lebensgefährten Franz Otto Krüger. Das ist 1946 nochmal mitgeschnitten worden bei einer Aufnahme. Und zack, zack, liegt einfach daran, fangen wir hinten an, Hubert von Meyring entstammt einer Offiziersfamilie und hat in Filmen auch immer diesen preußischen, militaristischen Menschen gespielt, ob mit oder ohne Uniform. Und zack, zack, kommt aus dem Wirtshaus in Spessart, das ist der Klassiker. Und Tütü hat eben nichts mit der Kleidung zu tun. Tütü hieß ein Kabarett, was Willem Bendo 1924, 25 hier in Berlin geführt hat. Aber die Assoziation ist schön. Ne?
Die ist auf jeden Fall schön und ich finde es natürlich auch interessant, dass dieser einer der Protagonisten.
Antagonisten.
Heute, ich habe es dir vorhin schon angedroht, dass die natürlich durch einen Film oder eher durch einen Film auch unter anderem bekannt ist, der ja hier aus der Ecke tatsächlich mehr oder weniger stammt. Das Wirtshaus im Spessart.
Das waren ja sogar drei Filme, ne?
Tatsächlich.
Das Wirtshaus, das Spukschloss und Herrliche Zeiten im Spessart.
Genau, und dementsprechend die Räuber gibt es heute noch. Die streunen heute noch durch den Wald und überfallen Junggesellenabschiede. Also von daher. genau. Zum Inhalt, du sagtest schon Multimedia, deshalb ist es auch schwierig, da eine Lesung im Radio zu machen. Erzähl uns doch mal ein bisschen zum Inhalt und warum es dir ein Bedürfnis war, genau über diese zwei Protagonisten zu schreiben.
Also dann fange ich bei der im zweiten Teil des Satzes an. Ich habe vor etlichen Jahren einen Großneffen von Hubert von Meyring kennengelernt über einen befreundeten früheren Chef von mir, Fernsehmoderator und Produzenten, der mir dann was von Hupsi erzählte und wir waren ganz begeistert. Und ich bin 2021 dann eben von dem befreundeten Journalisten mitgenommen worden auf eine Veranstaltung, wo Wolfgang was über seinen Großonkel erzählt hat und ein Filmhistoriker was über das Filmschaffen von Hubert von Meyring. Da dachte ich mir, das kannst du eigentlich besser, weil dem hat man angemerkt, der schreibt lieber, als er spricht. Und dann hieß es, Mensch, Matthias, da musst du irgendwas draus machen. Das ist doch deine Zeit, dein Genre. Und da kennst du dich doch raus. Und ich habe gesagt, ja, aber die kennt doch eigentlich überhaupt keiner mehr und überhaupt und Rhabarber. Dann habe ich mir ein bisschen Gedanken gemacht und habe gesagt, wenn du das in einen Kontext stellst, dann kannst du vielleicht eine spannende Geschichte draus machen. Und bin zwangsläufig bei Willem Bendo gelandet. Aber beide nun letztendlich schwul waren. Beide haben bei Max Reinhardt, der Theaterlegende Max Reinhardt, ihre Schauspielausbildung gehabt oder unter seiner Ägide. Beide haben auf denselben Bühnen gestanden, zum Teil auch gemeinsam. Es gibt auch ein, zwei Filme, wo sie gemeinsam mitgespielt haben. Und sie sind eben auch beide schwul und haben beide auch einen sehr konservativen familiären Hintergrund. Also es gibt eine ganze Menge vergleichbare Geschichten. Und wenn du dann einfach siehst, wie sich aus der Kaiserzeit heraus, also wirklich, wenn du hat 1907 angefangen, auf der Bühne zu stehen, Meyring 1917, wie sich dann aus der Zeit über die liberale Weimarer Republik mit dem unglaublichen Angebot an Bühnen, hier auch gerade in Berlin, über die ganze Beschneidung des Dritten Reiches, dann bis zumindest Meyring in die Bundesrepublik, da zieht sich so ein roter Faden durch die Geschichte des Landes, durch die Geschichte der Kultur und letztendlich auch durch die Geschichte von Menschen. Und das fand ich hochgradig spannend.
Und bei deinen Recherchen, ich sag mal, das geht ja noch ein bisschen oder zu den 20ern, aber auch schon ein bisschen später. Und vor allen Dingen muss man auch bedenken, was es da noch zu finden gibt und was nicht. Wie schwierig war das für dich da auch durchaus an, sag ich mal, an gewisse Informationen, Tonstücke, Bilder und so weiter zu kommen?
Das war fast eigentlich schon der schönste Teil oder einer der schönsten Teile, weil ich liebe es, Archive heimzusuchen. Ich sage immer so schön, ich liebe es, Staub zu schlucken, den Staub der Jahrzehnte, der Jahrhunderte. Und du hast natürlich wunderbare Archive wie das Stiftung Stadtmuseum, wie das Landesarchiv Berlin. Du hast das Archiv der einzelnen Theater vom Deutschen Theater. Da habe ich zum Beispiel ein Originalregiebuch von 1927 gefunden, noch mit Anmerkungen, wo Meyerinck mitgespielt hatte, noch mit handschriftlichen Anmerkungen. Oder das Archiv der Akademie der Künste, die einen unglaublichen Fundus an Originalzetteln haben. Da waren die Originaltexte einer Revue auch von 1927 lustig, lustigerweise, wo dann auch handschriftliche Texte umgeschrieben waren, Zeilen umgestellt wurden. Und das ist für mich irgendwie, da geht die Sonne auf.
Okay.
Und natürlich auch hat mir Google Books sehr geholfen, weil du dann einfach gucken kannst, in welchen Büchern findet sich irgendwas. Und ich bin dann ein großer, begeisterter Anhänger der Bibliotheken hier geworden. Und bin, glaube ich, wahrscheinlich öfter in der TU-Bibliothek gewesen, wahrscheinlich als mancher Student.
Wow. Was genau oder was kitzelt dich so an dieser Zeit, gerade an den 20er Jahren? Was ist, was dich da so besonders deine Aufmerksamkeit erregt oder was dich einfach da so hinzieht in diese Zeit?
Also mich interessieren auf jeden Fall erstmal Menschen. Und zu allen meinen Büchern, egal um was sie gehen, kann man im Wesentlichen sagen, ich versuche Geschichte anhand von Geschichten zu erzählen. Du kannst jedes Geschichtsbuch der Welt schreiben, aber das geht irgendwie inhaltlich an dir vorbei, weil das keine Emotionen auslöst. Und ich finde gerade die 20er Jahre sind für mich hochspannend aus der Monarchie herauskommt, dieser Aufbruch in die Demokratie, in das ganz Ungewisse, in das Neue, wo plötzlich ganz viele Möglichkeiten waren. Auf der anderen Seite festzustellen, dass es eine Unmenge von Leuten gab, die lieber, nee, früher war es aber schöner, wir wollen aber lieber wieder einen Kaiser haben oder dann später einen anderen starken Mann. Und damit alles wieder kaputt gemacht haben, was man sich mühsam aufgebaut hat. Gut, in der Weimarer Republik sind viele Fehler gemacht worden, auch politisch gesehen. Überhaupt keine Frage. Alles, was neu ist, ist mit Fehlern behaftet. Aber dass dieser Versuch so schnell wieder scheitern musste, das finde ich unglaublich schlimm. Aber das hat eben für eine relativ kurze Zeit, ist da ein Feuerwerk auch an Kabarett, an Kultur, an Musik, an Schlagern, an alle möglichen aufgeblitzt. Das ist ein Füllhorn, dass wir heute zum Beispiel gar nicht mehr in der Menge so haben, in dieser epischen Breite. Ja. Wir haben heute ganz viel, aber meistens vom selben Zeug.
Das ist richtig. Wir werden auch nachher nochmal auf die 20er eingehen mit ihren Besonderheiten und werden dann nach dem nächsten, sag ich mal, Musikteil über Wilhelm Benndorf sprechen und dann auch tatsächlich ein paar Tonaufnahmen uns raussuchen, die eigentlich auch dann tatsächlich sehr, sehr gut dazu passen. Etta James. Ja, es sind schon große Frauen, die heute Abend hier vertreten sind, das muss man schon sagen. Deshalb das Gleichgewicht, dass wir so viel über Männer sprechen, sind es halt mehr Frauen, die heute Abend singen bei uns. Matthias, die Protagonisten Wilhelm Benndorf und Hubert von Meyerinck, ich möchte das immer anders sagen, ich weiß nicht, also der Nachname Meyerinck ist irgendwie komisch, also zumindest für meine Zunge.
Alter preußischer Adel.
Ja, das mag sein, ja. Aber heute nicht mehr. Heute gibt es keinen Adel mehr, glaube ich zumindest. Wilhelm Benndorf hatte so auch seine Geschichte. Du wirst uns ein bisschen was zu der Person sagen und auch zu seinen Besonderheiten oder zu Besonderheiten, die sein Leben betreffen tatsächlich. Und wie gesagt, wir werden zwischendurch, gibst du mir dann immer so einen kleinen Hinweis, welchen Auszug ich spielen soll. Und genau, und da können wir dann ein bisschen lachen auch tatsächlich, denn wir hören es, aber damals war das dann, glaube ich, für die Menschen einfach sehr normal, wie schwul eigentlich Schauspieler sprechen konnten.
Ja, wobei, die haben ja nicht wirklich explizit schwul gesprochen, aber wir empfinden das irgendwie so, ja. Weil das passt so schön. Wilhelm Benndorf ist ja in einer Brauersfamilie geboren worden. Sein Vater hat eine Brauerei und eigentlich sollte er die Brauerei übernehmen, wollte das aber nicht, musste eine kaufmännische Ausbildung machen und dann hat sein Vater, wir sprechen von der Jahrhundertwende, hat sein Vater ihm gesagt, er darf 2 Jahre lang sich ausprobieren, ob die Schauspielerei was für ihn ist. Und wenn das nicht klappt, soll er eben in die Brauerei einsteigen. Mhm. Und das hat er genutzt, hat also wirklich dann sofort Fuß gefasst, hat dann seine ersten Schauspielschule gemacht, ersten Engagements gefunden und hat dann wirklich so im Laufe der schon der frühen 20er Jahre so einen Platz im Kabarett einfach auch gefunden, als Conferencier mit witzigen Geschichten, mit sehr koketten Sprüchen. Er hatte da aufgetreten zum Beispiel als tätowierte Dame. Da kam er auf die Bühne mit einem Gipstorso, auf dem alle möglichen Geschichten aufgeschrieben waren und hat dann so getan, als wenn er davon ablesen würde und hat hemmungslos politisiert und Leute durch den Kakao gezogen und natürlich auch sehr stark gegen die aufkommenden rechtsnationalen Gefühle, die ja schon relativ früh in der Weimarer Republik schon wieder da waren. Wir hatten ja schon den Kapp-Putsch 1920 und den Marsch auf die Feldherrnhalle 23 und sowas. Das hat er alles schon sehr thematisiert. Mhm. Und er hat es dann geschafft, sich tatsächlich so eine eigene Geschichte aufzubauen. Er hat bei Trude Hesterberg in der Wilden Bühne ist er aufgetreten. Und die Trude Hesterberg hat in ihre Memoiren geschrieben, dass sie es gewesen sei, die für Wilhelm Bento das Lila Lied geschrieben hätte. Das Lila Lied ist ja nur die Schwulenhymne par excellence, aber die ist schon von 1920 und hatte weder mit Hesterberg noch mit Bento was zu tun. Aber die Geschichte ist die, sie hat versucht, ihn eben im Sinne von, ich schreibe, lasse dir etwas Besonderes schreiben, ihn von seinen hysterischen Anfällen zurückzubringen. Weil neben aller Komik, neben allem Humor, neben allem Witz, neben aller Schlagfertigkeit war er auch absolut hypersensibel und ganz, ganz, ganz schwierig. Also es gibt eine Situation, wo er die Türen geschlagen hat, nach Hause gegangen ist, sich ins Bett gelegt hat und keinen Telefonanruf beantwortet hat, keinem mehr die Tür aufgemacht hat und mit keinem mehr was zu tun haben wollte. Man musste nur mit Engelszungen reden, dass er wieder auftritt. Und es gibt eine sehr schöne Geschichte. Er hat nie offen zugegeben, dass er schwul ist. Also er hat sich nie geoutet, aber hat das in jeder seiner Rolle irgendwie angelegt. Und das wussten alle, auch wenn er das nie gesagt hat. Und als er 1932 sein Kabarett BBB, Bentos bunte Bühne, aufgemacht hat, hat ein Reporter geschrieben, Wilhelm Bento hat mal neulich die Heizung abgestellt. Sein neues sehenswertes buntes Bühnchen am Cottbusser Tor wäre sonst zu warm geworden. Als Ventilation fungiert erfolgreich Max Ehrlich, der hier eigentlich der wahre Publikumsliebling ist. Das heißt also, verklausuliert, alle wussten, dass er schwul war.
Ja, ja, ja.
Und Max Ehrlich war sozusagen der Counterpart, der eben als Heterosexueller dann einfach für so ein bisschen das moralische Instanz oder sowas sorgen sollte. Tatsächlich haben die beiden aber hervorragend harmoniert. Mhm. Leider nicht sehr lange, weil Ehrlich war Jude und wurde dann gleich schon 1933 aus dem Theater gedrängt. Aber Bendo hat es immer mit ganz, ganz vielen jüdischen Künstlern auch zusammengearbeitet und musste tatsächlich der Reihe auch miterleben, wie die abgeholt worden sind und wie sie fliehen mussten auch zum Teil oder wie sie letztendlich umgekommen sind. Bendos bunte Bühne wurde am 1. Oktober 1932 eröffnet und Max Ehrlich ist am 1. Oktober 1944 im KZ vergast worden. Also das ist ein Tag, der für mich wichtig ist, weil das ist mein Geburtstag. Also damals natürlich nicht. Aber das ist schon schräg, dass solche Dinge so eng beieinander liegen. Und das ist diese Unfassbarkeit der Zeit.
Und gerade auch für diese Menschen, für die oder die auf der Bühne stehen, die mit allen Menschen zusammenarbeiten. Ich sag jetzt mal, mit Sicherheit inoffiziell mit der Vielfalt, sage ich mal, tatsächlich auf der Bühne stehen, das dann mit anzusehen und das mitzubekommen, ist natürlich für diese Menschen. Ich sag mal, wahrscheinlich auch eine sehr, sehr schwierige Zeit gewesen und auch etwas, mit dem sie fertig werden mussten. Ja.
Also Paul Morgan ist zum Beispiel ein Künstler, mit dem Bento viel gemacht hat. Mit dem hat er ursprünglich auch die Rennbahngespräche aufgenommen, die später dann eben in anderen Versionen von Loriot verarbeitet wurden. Und es gibt eine sehr schöne Geschichte von den beiden aus dem Kabarett aus dem großen Schauspielhaus, Sorgenträger, wenn du das mal einspielen möchtest.
Den Sorgenträger, ich habe hier gerade die Rennbahn schon gezogen, dann nehmen wir mal den Sorgenträger.
Da haben wir den. Ich nehme mir jetzt einen Sorgenträger.
Was ist denn das?
Jeden Morgen kommt der Sorgenträger zu mir und nimmt mir die Sorgen ab. Und dafür bekommt er dann 300 Mark pro Monat.
300 Mark? Woher nehmen Sie denn die 300 Mark?
Das ist eben seine erste Sorge.
Ja. Das war, du hast nichts gehört, höre ich gerade. Aber es ist gerade abgespielt worden. Also,
das freut mich
du
so
darfst sehr. Deinen Kommentar dazugeben.
Aber du siehst einfach, dass Bendo war immer so ein bisschen der Naive, Paul Morgan war immer der so ein bisschen Also die hatten noch so Rollen wie Mies und Munter oder sowas. Ne? Das war eine sehr spannende Geschichte, weil die haben wunderbar miteinander harmoniert. Und die Rennbahngespräche, auf der Rennbahn ist natürlich ein Klassiker. Und jetzt gerade zu Loyos 100. kann man da nochmal kurz reinhören.
Sollen wir den mal spielen auf der Rennbahn?
Wo laufen Sie denn? Wo laufen Sie denn hin, wenn die sich nur nicht verlaufen? Ne? Ach, ist das schön. Ach, ist das schön. Ach, ist der Rasen schön grün.
Ja, wir haben jetzt auf jeden Fall abgespielt. Ich weiß nicht, ob wir jetzt... Du weißt, ne? Ich habe dir vorhin gesagt, also die Technik ist nicht mein allergrößter Freund, aber ich hoffe, dass unsere ZuhörerInnen dort draußen das gehört haben. Das Gras ist grün.
Der Rasen ist schön grün.
Der Rasen ist so schön grün.
Wilhelm Bendow hat natürlich auch noch nach 1933 irgendwie seine politischen Spitzen abgesondert, was den dann regierenden Nationalsozialisten natürlich gar nicht gut gefallen hat. Er ist dann öfters mit den Stellen in Konflikt gekommen und wurde auch dann vorgeladen.
Wegen losen Mundwerk. Ich musste so lachen, als ich das gelesen habe.
Sein loses Mundwerk, genau. Ja, so sagte man so damals. Und da hat er nur einfach da gesessen mit stoischer Ruhe, ganz naiv geguckt und hat gesagt, ach, das darf man nicht. Aber das muss einem doch gesagt werden. Und das hat dann eben dazu geführt, dass er aus seiner eigenen Theater rausgedrängt wurde. Und eben kein Theaterdirektor mehr sein durfte. Auch seine Liaison mit Franz Otto Krüger, der 34 Jahre jünger war als er, hat natürlich dazu geführt, dass er öfters denunziert wurde. Mhm. Und es wird kolportiert, dass er 1938 vorgeladen wurde und der Revierleiter ihn begrüßte mit den Worten, sagen Sie mal, Herr Bendow, Sie sind doch homosexuell. Und Bendow hat gesagt, ja, aber ich übe es nicht aus. Der Führer möchte das nicht.
Natürlich ein geschickter
Schachzug. Wir lachen uns darüber kaputt. Aber stell dir mal vor, du hast einer Amtsperson im Dritten Reich einen solchen Satz entgegengebracht. Hallo, wie viel Mut steckt dahinter? Was für eine Chuzpe eigentlich.
Auf jeden Fall. Sollen wir noch was spielen? Ich hatte hier noch ein bisschen was im Angebot von...
Ja, es gab den klitzekleinen Ausschnitt in der Oper. Daran sieht man eben auch, dass er seine Homosexualität immer in seine Texte mit verkleidet hat.
Für Sie. Nee, ich heirate nicht. Die Frau, die mich heiratet, ist mir von vornherein unsympathisch.
Ja, die Frau, die mich heiratet, ne?
Ist mir jetzt schon unsympathisch. Das finde ich so wunderbar, wie er das eingebracht hat, ja. Einfach. Und damit auch als eine völlige Normalität erklärt hat. Und was in der Weimarer Republik war das kein Problem. Das war sehr liberal. Also gerade Berlin und gerade die Künstlerkreise. Oder wahrscheinlich Berlin und die Künstlerkreise. Woanders vielleicht nicht so sehr. Aber das wurde mit dem Dritten Reich unglaublich schwierig, natürlich. Mhm. Du musst mittlerweile irgendwann auch aufpassen, was du sagst und vor allem, wie du es sagst. Er ist ja letztendlich tatsächlich 1944 verhaftet worden, weil er in einem Sketch, wo er mit einem Partner Schiffbrüchige spielte und der Partner rief, schau, eine Insel, hurra, wir sind gerettet. Und Bendow tritt an den Bühnenrand und ruft ins Publikum, völlig abweichend vom Text, ja, gibt es denn überhaupt für uns noch eine Rettung? Und das Publikum tobt vor Begeisterung, das Regime tobt. Und Ilse Werner hat in ihr, die Schauspielerin und Kunstpfeiferin, die der ein oder andere vielleicht noch kennt, hat in ihren Erinnerungen geschrieben, sie ging in der Bühne hinter die Pause, hinter die Bühne, um Bendow zu seinem Mut zu gratulieren. Aber da war er schon verhaftet.
War er schon weg gewesen. So wie das damals alles so funktioniert hat, muss man tatsächlich sagen. Wir werden gleich dann auch über die zweite Person sprechen, beziehungsweise den zweiten Protagonisten, Hubert von Meyerinck. Meyerinck, siehst du, ich krieg es nicht hin. Es ist also tatsächlich so ein Adelszungenbrecher.
Das machst du dann erst, wenn du von Schloss Meyerinck sprichst, wo der Kronprinz Rudolf sich damals erschossen hat.
Ich bin froh, dass ich das nicht muss. In diesem Sinne, reisen wir doch mal ein wenig zurück in die erste Staffel von Babylon Berlin und zu Asche, zu Staub, was ja damals ein Riesenhit wurde. Es hat sich einfach so wunderbar da eingepasst und es wäre, als wäre es von damals gewesen, aber das war es dann eben nicht. Das war Cher mit Welcome to Burlesque. Und wir sind immer noch bei Steve's Queer World, hier bei Radio MKW und auch der Matthias ist immer noch am Telefon, beziehungsweise am Laptop. Das
erinnert mich an die schönen alten Schlagersendungen vom Telefon zum Mikrofon.
Ja, das stimmt. Wilhelm Bendorf ist ist nächster Protagonist in deinem Buch, dessen Leben ja auch doch relativ, ich sag jetzt mal, doch sehr abenteuerlich war, der auch viel erlebt hat und auch gerade durch seine Karriere und auch eben diese Zeit, die Vor-Nazi-Zeit oder Nazi-Zeit im Anmarsch. Was kannst du uns zu ihm sagen?
Hubert von Meyering ist der Sohn eines Hauptmanns, der Enkel eines Generals, der Großneffe eines Hofmarschalls. Also natürlich, das war eine wunderbare militärische Tradition, in die er reingeboren wurde. Und natürlich war auch ausersehen, dass er eine militärische Laufbahn macht. Das war ja bei Adligen so damals der Fall. Das gehörte einfach zum guten Ton. Das Problem an der ganzen Geschichte war nur, als der Krieg anfing, er hatte sein Abitur gerade gemacht, wurde er ausgemustert wegen eines Lungenleidens. Das hat jetzt natürlich in seiner väterlichen Familie nicht viel Freude bereitet, nur dass ein Meyering eben nicht dient und dann auch noch im Krieg. Dazu, dass er eigentlich liebäugelte, Schauspieler zu werden, das fanden sie auch nicht putzig. Und dass er homosexuell ist, das fanden sie überhaupt nicht gut. Und deswegen hat sich Hubert von Meyering, und das finde ich für die Zeit eigentlich schon sehr hochspannend, schon sehr früh von seiner Familie distanziert, zumindest von großen Teilen seiner Familie. Hat eigentlich sich nur noch auf seine Mutter beschränkt, die dann mit ihm auch nach Berlin gezogen ist und die ihn dann unterstützt hat bei der Schauspielausbildung und in weiteren Fällen. Besonderheit ist, sie sind damals 1915 oder 16, das lässt sich nicht genau mehr rausfinden, sind sie nach Charlottenburg gezogen in die Giesebrechtstraße 18 und da hat Meyering bis Anfang der 40er Jahre gewohnt. Das war die klassische Wohnadresse der beiden. Mhm. In dem Haus hat später Grete Weiser auch gewohnt. Also schon ganz lustig, wie sich dann ein Schauspieler sozusagen dem anderen die Hand gibt.
Dann hat die Mutter wohl sozusagen auch seine Homosexualität durchaus akzeptiert oder zumindest hingenommen wahrscheinlich.
Sie hat es gewusst, definitiv, natürlich. Ob sie es akzeptiert hat, das kann ich wirklich so nicht sagen, weil ich glaube, dazu hätte man damals schon sehr über seinen Schatten springen müssen. Aber sie hat es zumindest hingenommen und hat ihren Sohn schon durchaus unterstützt. Er hat so schön in seinen Erinnerungen geschrieben, dass er abends öfters dann weggegangen sei, aber erst nachdem seine Mutter bereits im Bett war, damit sie das nicht mehr mitkriegt und hat dann angefangen, eben so unterschiedliche Läden dann heimzusuchen. Und er hat Kurt Jürgens, einem anderen Schauspieler, mal einen sehr schönen Satz entgegengebracht. Er hat gesagt, ich liebe blonde aristokratische Frauen, aber schlafen kann ich nur mit ordinären Matrosen. Und insofern hat er natürlich dann auch die ganzen schwulen Kneipen dann heimgesucht, die in Berlin damals auch existierten. Das waren ja nicht so schwule Kneipen, wie wir die heute kennen. Das war schon durchaus so ein bisschen, teilweise auch ein bisschen elitär. Man zog sich auch gut an, um auszugehen. Also nicht alle sind alle im Frack rumgelaufen. Ne? Aber in einer dieser Kneipen hat er dann unter anderem auch einen Kontakt geschlossen zu Marlene Dietrich, die wir ja ganz am Anfang gehört haben. Und er war von Anfang an von ihr völlig fasziniert. Er hat sie in einem Film gesehen, 1923, wo sie eine klitzekleine Rolle hatte, aber stand an der Seite von Emil Jannings, mit dem sie dann im Blauen Engel den Durchbruch hatte. Und da wurde eine lebenslange Freundschaft draus. Und Marlene Dietrich hat Hupsis Adresse in ihrem legendären Adressbuch gehabt. Das ist eine sehr schöne Geschichte. Die beiden haben 1927 oder 28, glaube ich, zusammen an der Revue gespielt. Es liegt in der Luft. Daraus kennt man vielleicht noch, wenn die beste Freundin mit der besten Freundin oder so. Aber die haben den Kleptomanen-Song gemacht. Die sind durch das Kaufhaus geschlichen und das spielt nämlich in einem Kaufhaus immer auf der Flucht vor dem Hausdetektiv.
Den spielen wir euch doch gerade mal ein. Kleptomanen aus sexueller Not. Das muss man natürlich auch erstmal rausbringen und das in so einer Zeit einfach mal so daher singen.
Aber da merkt man die Freizügigkeit der Zeit, weil die Sexualität war irgendwie etwas, was nicht besonders aufregend war, sondern man hat damit gespielt einfach auch. Man hat überall gab es sexuelle Konnotationen. Hier werden die beste Freundin mit der besten Freundin. Das ist eine lesbische Beziehung ganz einfach. Oder auch, es gibt von Margot Leon die Linie der Mode. Wer ist dieses Ausrufezeichen der Not? Das ist auch über die Magersucht damals. Man hat tatsächlich Tabus auch in diesen Chansons und in Revuen angesprochen. Und das ging hin bis zu politischen Geschichten, weil Meyering hat bei Friedrich Holländer im Tingeltangel Theater 1932 in einer Revue mitgespielt, die hieß Höchste Eisenbahn. Und da war schon klar zu sehen, dass sich das Dritte Reich abzeichnet. Und da singt Mayrin in einem Chanson vom falschen Zug die folgenden Zeilen, die mich immer sehr bewegen. Das ist ein Zug, wie man ihn früher nicht kannte. Das ist wohl der neue Zug, der sogenannte. Ich glaube, als wir ihn vor Jahren Republik getauft, da haben sie mir wohl ein falsches Billett verkauft. Oder habe ich ein falsches Kursbuch? Sollte der Fahrplan lügen? Ist es richtig, dass der Zug verkehrt verkehrt? Ich bin doch schließlich in den Pazifik gestiegen. Wie kommt's, dass der nach Mazedonien fährt?
Ja.
Das finde ich einen unglaublich starken Text, der leider ein bisschen aktuelle Bezüge eigentlich wieder hat. Mhm. Weil wir überall um uns rum und auch im Land ja feststellen, dass die rechte Seite wieder sehr erstarkt. Und natürlich hat Mayrink deswegen auch mit den Nazis Probleme gekriegt, aber er war zu prominent, um ihn einfach wegzustecken. Das war für ihn natürlich der große Vorteil, aber er stand schon unter Beobachtung.
Er war auch sehr aktiv im Endeffekt, einmal was seine Karriere betrifft. Ich hab das hier aus deinen Notizen auch noch. 300 Nebenrollen tatsächlich in der Zeit von 1919 bis 1971.
Also ich muss sagen, er hat 300 Rollen in Filmen gespielt. Dazu kommen noch unzählige Theaterauftritte. Er hat
also
allerdings,
Filme tatsächlich.
Es gibt 300 Filme und Fernsehproduktionen. Mit dem Film hat er angefangen, allerdings auch 1919, fällt mir gerade auf, der Galeerensträfling. Da hat er, das hat er mal 1968 in einem Interview erzählt, da hat er irgendwie mit der Federboa seiner Mutter und in einem Tütü und sowas auf dem Tisch getanzt. Der Film ist leider verschollen. Ich würde das zu gern mal sehen. Aber der Film ist leider verschollen. Aber da hat er seinen ersten Film gedreht. Aber er hat zusätzlich eben noch in unzähligen Theaterstücken gespielt. Und er gilt tatsächlich als ungekrönter König der zweiten Reihe.
Und dazu dann auch noch seine private, ich sag mal, sein Aktivismus, muss man ja da schon fast sagen, dass er tatsächlich auch jüdische Mitbürger versteckt hatte zur Reichspogromnacht. Was ja natürlich auch eine gewisse Gefahr für solche Menschen darstellt. Natürlich, wenn man jetzt noch bedenkt, dass er eh schon bekannt war und eben dem homosexuellen Stempel schon aufhatte, ist natürlich schon eine Sache, da muss man, ich sage ja, heute sagt man so schön, da muss man schon ganz schöne Eier in den Hosen haben.
Also er galt, das wurde ihm mal deutlich gesagt, er galt als degenerierter Potsdamer Typus. Das war eben klar, adlig, schwul und schräg. Mhm. Also im Dritten Reich galt also als das. Und diese Reichsbronach-Geschichte, das ist ja spannend, darüber hat er selber nie gesprochen. Das war für ihn eine Normalität. Billy Wilder hat das mal später, also der Regisseur und Drehbuchautor hat das mal später in einem Interview erzählt. Er ist tatsächlich in der Nacht vom 9. auf den 10. November, als über die Synagogen brannten und die Scheiben jüdischer Geschäfte eingeschlagen wurden, weil der Mob aufgestachelt war und auch Juden dann verprügelt wurden, was auch immer, ist er über den Kudamm gelaufen und wohnte ja um die Ecke vom Kudamm und hat dann gerufen, wer unter Ihnen jüdischen Glaubens ist und Angst hat, bitte kommen Sie mit, ich verstecke Sie. Mhm. Und hat dann etliche Personen über einige Tage in seiner Wohnung untergebracht. Und das ist auch eine ganz große Geschichte, die kaum bekannt ist, weil er selber das nie erzählt hat, weil das war für ihn eine Normalität.
Mhm. Als, ich sag mal so, wie sagt man so, als menschlicher Zug.
Ja. Der ist auch... Der ist auch vorher schon mit irgendwelchen schwulen Kollegen, wenn die vorgeladen waren, mit zur Polizei oder zur Gestapo gegangen, um die zu unterstützen, um letztendlich auch, damit sie von seiner Bekanntheit auch ein wenig profitieren konnten. Das heißt, er hat sich sehr, sehr für seine Kollegen eingesetzt und für Menschen eingesetzt grundsätzlich. Und das ist ein Zug, den man an ihm ganz, ganz wenig kennt. Und er hat natürlich letztendlich auch im Dritten Reich seine Probleme gehabt. Er ist öfters mal wegen widernatürlicher Unzucht aufgefallen. Er ist öfters vorgeladen worden. Und es gibt eine Geschichte, da war seine Mutter schon tot, die ist 1940 gestorben. Also muss es 41 gewesen sein. Das hat Virol Mario Adorf in einem seiner Bücher geschrieben. Das finde ich so putzig. Da wurde er vorgeladen zur Gestapo. Und man hat ihm klargemacht, dass wenn man ihn nochmal wegen seines widernatürlichen Treibens erwischen würde, dann käme er schon, er wisse schon wohin. Und das muss ihn so schockiert haben, diese Aussicht ins KZ zu kommen, dass er Stein und Bein geschworen hat, da nie wieder aufzufallen und dass nie wieder jemand Sorgen haben müsse. und wurde daraufhin auch mit einer Ermahnung entlassen. Und im Rausgehen hat einer von diesen Hanseln, diesen Lümmeln, die da an der Wand gelehnt standen, zu ihm gesagt: Sagen Sie mal, Herr von Meyring, wenn Sie das jetzt nicht mehr machen, was Sie uns gerade versprochen haben, was machen Sie denn dann? Und da hat sich Meyring umgedreht und mit der ganzen Würde des Adels gesagt: Das, meine Herren, kann ich Ihnen sagen. Ich wichse.
Ja, das ist dann die Alternative dazu.
Aber auch das erfordert Mut.
Ja, auf jeden Fall.
Das ist unglaublich. Und die sexuellen Konnotationen in seinen Geschichten gehen auch in ganz vielen Filmen weiter. In den 50ern spielt er ein Großfürst oder was auch immer, der sich versehentlich auf seine Pickelhaube setzt. Kannst du natürlich auch Bilder im Kopf haben, sofort, aber das sind so Kleinigkeiten einfach. Und da gibt es eine schöne Szene im Edgar Wallace-Film von 1968 im Banner des Unheimlichen, da habe ich dir einfach die entsprechende Stelle auch mitgebracht.
Das Rezept, nenne ich es jetzt mal so, göttlich.
Vergessen Sie nicht, Sir Arthur, kräftig blasen, sonst wird er nicht steif. Im Gegenteil, er fällt in sich zusammen und die ganze Anstrengung war umsonst. Aha, und wie lange soll ich blasen? Na, wie ich schon sagte, bis er ganz steif ist. Und dann den Schaum auf die Omelette streichen und warm servieren.
Sie wollten doch mit mir tanzen, Sir Arthur.
Na, stören Sie mich doch nicht, Mabel. Sie sehen doch, ich notiere mir ein neues Rezept. Kochen ist ein wundervolles Hobby. Es ist nicht so anstrengend wie Golf und viel aufregender als Sex.
Allein diese letzte Formulierung, es ist nicht so anstrengend wie Golf und viel aufregender als Sex, ist zum Niederknien.
Also es ist schon, man merkt, wenn man das heute irgendwo in den Medien hören würde, da wäre der Aufschrei groß. Ja. Damals durfte es noch als, ich nenne es jetzt mal, kleine Waffe genutzt werden.
Ja, wobei ich würde sogar sagen, dass sowohl Bendo, der hat ja auch über 100 Filme gedreht letztendlich, auch wenn er überwiegend auf der Bühne gestanden hat, aber Bendo und Meyring sind auch beide, glaube ich, durchaus wegen ihres schwulen Touches besetzt worden, weil natürlich sie einfach so wunderbare Zweideutigkeiten noch rüberbringen konnten. Ja.
Ich habe noch das lila Lied, die Schwulenhymne der damaligen Zeit.
Machen wir die in den 20er Jahren?
In den 20ern, alles klar, dann stecken wir die zu den 20er Jahren. Ja, und okay, also ich habe gesagt bekommen, ich darf Nina Simone nicht rausschmeißen, weil wir natürlich zu viel geschwätzt haben. Okay, also wir spielen mal Nina Simone und dann sind wir gleich wieder für euch da. In diesem Sinne. Also ich habe jetzt gnädigerweise, damit du noch ein bisschen schwatzen darfst, Madonna ganz weit hinten angestellt. Du weißt nicht, was das für mich bedeutet.
Doch, das heißt Burg, Burg und nochmal Burg. Das habe ich ja sehr geliebt.
Die 20er Jahre, wir haben es immer wieder gehört, auch gerade in den Texten, wie die Schauspieler damit umgegangen sind und auch einfach wie mit Themen umgegangen ist. Die Chansons, du hast es vorhin schon angesprochen, ich hatte ja mal eine Sendung gemacht, da habe ich den ganzen Abend nur die frivolen Lieder gespielt, die es tatsächlich aus den Zeiten gibt. Wie ich schon sage, also das.
Wobei die gar nicht mal so frivol waren, weil das war eine Natürlichkeit, mit der man umgegangen ist. Für uns klingen die unglaublich frivol.
Ja, natürlich, aber spiel das heute mal im Radio. Ja. Das will ich ja nur mal so sagen. Wir wollten noch mal über die Besonderheit der 20er Jahre, du hattest, warum das ja auch so ich sag mal, dein Fetisch ist, oder einer der vielen vielleicht. Diese Freizügigkeit ist ja unter anderem eine dieser, ich sag jetzt mal tatsächlich, Besonderheiten dieser Zeit gewesen. Und auch die Musik, die sehr, doch sehr vielfältig auch war. Mhm. Wie siehst du einen Vergleich, wenn du jetzt die 20er Jahre mit der Zeit heute vergleichst?
Oh, das ist aber ein weiter Bogen, den du jetzt spannst.
Ich weiß, aber ist er wirklich so weit? Also das ist halt, ne, weil...
Ja, man muss ein paar Sachen einfach auch wissen, um sie besser verstehen zu können. Die Schwulenbewegung hat ja nicht in den 20er Jahren angefangen, die hat ja schon 1860ern irgendwann mit Karl-Heinz Ulrichs angefangen. Aber wir hatten gerade eben schon das Lila Lied 1920, das ist so ein bisschen der Urknall einfach auch der Selbstverständlichkeit des schwulen Daseins gewesen. Und daraus hat sich ganz viel entwickelt. Wir haben das ja dabei. Da heißt die Zeile, wir sind ja anders als die anderen Menschen. Und das bezieht sich unter anderem auf den Film Anders als die anderen, der 1919 in die Kinos kam, der allererste homosexuelle Film war. Und der konnte nur in die Kinos kommen, weil direkt in der Weimarer Verfassung noch völlige Kulturfreiheit, völlige Zensurfreiheit war. Mhm. nach dem Film ist allerdings die Zensur wieder eingeführt worden, teilweise. Aber insofern ist das Lila Lied wirklich der Urknall für diese Freizügigkeit und Liberalität, auch im Umgang mit der Sexualität. Und vielleicht spielst du es mal einfach an.
Das können wir gerne tun, das Lila Lied. Arno Billing hat es
Eigentlich Micha Spolianski, aber unter dem Pseudonym.
Unter dem Pseudonym eben, ja. Genau, da komme ich auch immer so ein bisschen durcheinander. Aber wir hören gerade mal rein. Ich habe tatsächlich mal nachgeschaut, Ute Lemper hat das Lied mal komplett gesungen, weil du hast mir ja einen kurzen Ausschnitt zugespielt. Mhm.
Es gibt auch keine Aufnahme aus den 20ern, in dem das komplette Lied drauf ist.
Genau.
Das ist tatsächlich meist nur instrumental, dann mit Refrain-Gesang. Mhm. Das ist also ungefähr das Einzige, was ich da, aber vielleicht gibt es doch was, von dem ich nichts weiß.
Ute Lemper stammte jetzt natürlich nicht aus dem Jahr, aber...
Nein, aber sie hat eine super CD gemacht mit Berlin Cabaret Songs, wo sie auch diese ganzen Lieder dieser Zeit unnachahmlich aufgeführt hat, also performt hat. Und da ist sie wirklich grandios, das muss man festhalten. Aber wie gesagt, das Lila Lied war so eine Initialzündung und wenn du dir die Schauspieler, die Künstler, die Sänger oder was anguckst, es gab eine Unmenge von queeren Lebensläufen. Ob das Paolo Montes ist, ob das Claire Waldorf ist, die ja heute im Prinzip immer noch sehr berühmt ist, die auch mit Bendo mal zusammen im Theater gespielt oder in der Revue gespielt hat. Es gab eine große Menge von queeren Lebensläufen, die dann aber irgendwann verschütt gegangen sind, weil man da nicht mehr drüber gesprochen hat. Und das Spannende ist, wenn du dich mit den 20er Jahren befasst, dass eigentlich jeder jeden irgendwie kennt. Mhm. Das ist so eine absolut verschworene Gemeinschaft gewesen. Und wenn du über einen Namen recherchierst, dann kommst du auf 5 andere, also vom Hölzchen auf Stöckchen. Und du musst dich wahnsinnig zurücknehmen. Ich hätte dieses Buch 200 Seiten mehr machen können.
Das kann ich mir vorstellen.
Aber du musst dich wahnsinnig zurücknehmen, weil du auch die Leser dann nicht überfordern darfst. Ja. Weil, wie gesagt, mich interessiert das, ich bin ein Fan davon. Aber was ich mit dem Buch erreichen möchte, ist, dass sich Leute einfach mit dieser Zeit auch ein bisschen auseinandersetzen, um zu gucken, auch wie war das denn da? Und da muss man schon versuchen, einigermaßen so stringent zu bleiben, dass das auch für jemand verständlich ist, der nicht dieses Wissen oder diese umfassende Kenntnis der Zeit hat.
Ich sag mal, ich glaube, das ist auch so ein kleines Erfolgsrezept von der Serie Babylon Berlin, ja. Die ja auch in der Zeit schrieb, die auch das tatsächlich widerspiegelt, diese Clubs, die es da gibt, wo Travestiekünstler auftreten, wo Schwule frei tanzen
die knutschen auch rum. Ja. Das ist genau wie in Cabaret ja zum Beispiel auch, ja. Was ja wirklich auch ein perfekter Zeitkolorit dann ist. Die haben das einfach dargestellt, wie es war. In diesen Bars, Kneipen, Restaurants, was auch immer, ist jeder mit jedem hingegangen und jeder konnte sagen, wie er das wollte oder konnte. Ja. Und es hat ja sogar auch unter den Nazis unglaublich viele Schwule gegeben. Also ich meine, was da wirklich, man sieht es in den Filmen, gut, vielleicht ist es nachgestellt, aber es muss schon mit der Realität was zu tun haben. Wie viele haben in der SA-Uniform da gesessen und miteinander geknutscht? Ja? Mhm. Also das war eine Normalität, die dann eben rüde unterbunden wurde.
Das ist so.
Und der Punkt, wenn du mich fragst, wie das heute ist, das Geheimnis der Nationalsozialisten ist gewesen, dass sie wirklich angefangen haben, überall ihre Giftpfeile zu verschießen, haben überall ganz klitzekleine Punkte gemacht, sind immer ein Stück weiter gegangen. Goebbels hat, glaube ich, irgendwann mal den Satz gesagt, wer die Kultur vereinnahmt, der hat das Land. Und wir merken das ja auch heute in einer Partei, die ich nicht nennen will, die aber sich selber für eine Alternative befindet, dass da auch das Deutschtum wieder gefördert wird. Und lustigerweise kann der Vorsitzende auf Nachfrage einer Schülerin oder eines Schülers kein einziges deutsches Gedicht benennen, also noch nicht mal eins R, ja, was ich ja schon schräg finde, wenn er nicht mal das kann. Da merkst du aber auch, rechts zu sein heißt humorlos zu sein.
Ja.
Muss man deutlich sagen. Und wir sind leider in der Zeit, wir merken das in Europa ringsherum, dass wir da irgendwo diese Rückbesinnung auf, also uns kann keiner im Sinne von wir sind die Besten, die anderen sind alle doof, um es mal ein bisschen pauschal zu formulieren, dass das wieder überall maßstäblich wird. Und wir hatten so eine tolle Geschichte, dass wir in Europa zusammengewachsen sind, gerade nach diesem bescheuerten Zweiten Weltkrieg, der nun wirklich über das ganze über den ganzen Kontinent und darüber hinaus so viel Leid gebracht hat, dass wir es geschafft haben, ein Europa zu schaffen, in dem man miteinander sein kann. Und ich habe gerade die Befürchtung, dass das ein bisschen aufbricht. Und in Deutschland haben wir auch die Bestrebung.
Wir haben ja auch für uns vorgenommen, dass wir darüber nochmal sprechen. So die Nazi-Zeit, die ja dann tatsächlich dann eingetreten ist. Der Umbruch, der stattgefunden hat, die Einschränkung und auch die Ähnlichkeit tatsächlich zu heute. Ich möchte dir nicht deine zwei Songs, die du jetzt unbedingt noch behalten wolltest, nicht noch vorenthalten.
Ich würde gerne nur eine ganz kurze Geschichte erzählt. Anita Berber, die berühmte Anita Berber mit ihren Nacktänzen. Von der gibt es die Geschichte, dass sie ins Hotel Adlon gekommen ist, mit einem Pelzmantel bekleidet, sich in eine Gesellschaft gesetzt hat, 3 Flaschen Wöfkliko bestellt hat und dann, als der Kellner kam, ihren Mantel hat fallen lassen und saß völlig nackt da. Das war offensichtlich normal.
Ja. Was wir heute.
Toll, ne?
Ja,
wenn ich mich heute aussehe, findet das keiner lustig.
Nee, das findet heute, da stoßen sich alle Menschengruppen dran und ja, ich glaube, wir nehmen uns auch manchmal selber ein bisschen die Freiheit. Aber du sollst jetzt erst nochmal Sway und Feeling Good bekommen, bevor wir dann in die Endrunde gehen. Ich, bis gleich. Michael Bublé mit Feeling Good. Ja, wir fühlen uns auch gut, weil wir haben es fast geschafft ein bisschen wehmütig, sagen wir es mal so, dass wir nicht weiter quatschen können. Wir kommen nochmal auf die böse Nazi-Zeit zu sprechen. Sie gehört nun mal auch in diese Zeitspanne mit rein. Es gab dann den Umbruch eben durch die Nazis, dass diese Freizügigkeit plötzlich immer mehr eingedämmt wurde, was man ja eben auch bei den ganzen KünstlerInnen auch tatsächlich dann mitbekommen hat, sowie die Einschränkungen. Wenn wir das jetzt mit der Zeit vergleichen, in der wir gerade leben, vielleicht komme ich jetzt nochmal zu dem Bogen, den ich spanne, von der damaligen Zeit zu der jetzigen Zeit. Jetzt passt es vielleicht doch besser. Durch deine Recherchen und das, was du jetzt miterlebst, welche Gefahren siehst du, die da gerade auf uns zukommen?
Also ich habe mich natürlich sehr intensiv mit der Zeit auch befasst, zwangsläufig. Und wenn ich eben erzählt habe, dass direkt nach dem Ersten Weltkrieg in der Weimarer Republik die Zensur erstmal abgeschafft war, wurde sie wieder eingeführt, aber es wurden halt Filme zensiert oder was auch immer. Die Zensur im Dritten Reich hat sich darauf nicht beschränkt. Die ist schon bis in die Drehbücher gegangen, die ist bis in die Gedanken reingegangen, bis in die Stoffentwicklung überhaupt. Das heißt, die hat da ganz vorne angefangen. Wenn ich dann heute sehe, dass wir plötzlich Begrifflichkeiten wie Vogue oder Gutmensch, die so als Kampfbegriffe gegen das verwendet werden, was sie eigentlich aussagen sollen, weil ein Gutmensch ist ein guter Mensch, Punkt. Ja. Und Vogue heißt einfach wachsam sein gegenüber allen Tendenzen, die Menschen schaden können. Und plötzlich wird das so negativ umgedreht. Das ist schon ein sehr, sehr starker Eingriff, nicht nur in die Sprachkultur, sondern in die Kultur als solches auch. Und ich habe in dem Zusammenhang eben unglaublich 120 Filme geguckt mit Bendo und Meyerink, einfach um mich auch in das Oeuvre, wie man so schön sagt, ein bisschen reinzufummeln. Und ich habe Filme gefunden, bei denen oder an denen offensichtlich diese Zensur noch vorbeigegangen ist, noch relativ knapp. Aber ich habe auch Filme gefunden, die so eindeutig sind, was die Ideologie betrifft. Und in einem Bendo-Film gibt es zum Beispiel eine Szene, wo ein Panzer, das ist ein Spionagefilm, wo ein Panzer durch eine Werkhalle an so einem Ausleger fährt. Und dieses Bild kenne ich aus Dokumentationen. Das heißt, ich weiß jetzt nicht, was ist jetzt erst da gewesen, der Film und die Dokumentation. Und wie eben diese Ideologie Platz gegriffen hat in allen Punkten des Lebens. Ich mache ja mit einer Freundin zusammen ein Kabarett über alte Werbetexte und befasse mich dann natürlich auch irgendwie ein bisschen mit der Werbung, wie sie in den 30er Jahren, 40er Jahren gelaufen ist. Mhm. Selbst im Krieg gab es noch Werbung, lustigerweise. Übrigens haben Meyerink und Bendo auch Werbefilme gedreht. ganz spannend. Da bin ich auch drauf gestoßen. Und wenn du dann siehst, wie wirklich die Ideologie auch bis in die Werbung reingeht, da wurde ein Wäschefärbungsmittel, hieß Nationalbraun. Und jeder kann sich nur denken, was das bedeuten soll. Und ich befürchte eben, dass wir so langsam aber sicher auch wieder genau in diese Tendenzen kommen. Nun wird heute nicht mehr so viel Wäsche gewerbt wie früher, keine Ahnung. Und mit so einem Begriff kommst du vielleicht auch nicht weiter. Aber das sickert wirklich unglaublich ein. Und das Schlimme an der Sache ist, wir haben das in diesem Land alles erlebt. Und just zu dem Moment, wo die Zeitzeugen qua Alter sterben, poppt diese ganze alte Geschichte wieder raus. Und deswegen ist es unglaublich wichtig, dass wir einfach auch diese alten Lebensläufe nochmal auspacken, dass wir diese Zeitspanne nochmal begucken. Ich bin übermorgen am Mittwoch in Solingen, wo ich groß geworden bin, im Zentrum für verfolgte Künste und präsentiere das Buch. Und ich finde das unglaublich wichtig und unglaublich toll, an einem solchen Punkt das präsentieren zu können, weil wir haben in dem Buch eben die Problematik, dass Juden aus der Kultur rausgeschmissen wurden. Das ist in diesem Buch in der Zeit. Wir haben die Problematik mit Homosexuellen. Wir haben also alles das, was heute wieder da ist. Der Antisemitismus ist wieder da. Die Xenophobie ist da. Die Homophobie ist da. Und wir müssen einfach zeigen, hallo, es ist alles schon mal da gewesen. Es ist nichts Neues und kein Grund, das zu wiederholen.
Es ist tatsächlich so, was ich mitbekomme, ist, dass es immer mehr, ich sag jetzt mal, ob das Reportagen sind, Artikel, die immer mehr dahin gehen, die Zeit vor 100 Jahren mit heute zu vergleichen. Ich sage, es sind jetzt, wenn wir jetzt sagen 1923, 2023, es sind sehr, sehr, sehr viele Parallelen. Es sind sehr viele Dinge, die sich anscheinend wiederholen und viele Dinge, wo wir aufpassen sollten, dass sie sich nicht wiederholen. Ne?
Wir haben aber auch die goldenen 20er gehypt wie doof. Und die goldenen 20er wurden immer als die goldenen 20er betrachtet und die waren die wenigsten Menschen golden. Erstens fingen die 1923 nach der Inflation an mit der Rentenmark und hörten 1929 mit der Weltwirtschaftskrise auf. Ja. Und auch dazwischen galt das nur für reich, jung und gesund und nicht für alle anderen. Ja. Und wenn eine Alice Weidel heute erklärt, sie sei nicht queer, dann darf sie das für sich herzlich gerne so definieren. Aber deswegen zu sagen, weil Queere sind doof, das ist Quatsch. Ja. Weil jeder ist das, was er ist. Und das Bendo und Meiering sind einfach Protagonisten dieser Zeit, die sich nie verbogen haben, die einfach ihr Leben gelebt haben, trotz aller Problematik, die sie hatten, die natürlich gucken, wie sie sich durchlavieren mussten. Und letztendlich sind wir auch wieder heute an dem Punkt, wo wir auch gucken müssen, wie wir uns durchlavieren, ohne dass wir uns selber aufgeben.
Wir sind ja in Deutschland Gott sei Dank noch nicht so weit, wie es in anderen Ländern ist. Wir sehen Italien, wir sehen Spanien, wo Theaterstücke verboten werden, wo Regenbogenflaggen von Bürgerhäusern oder von Stadthäusern.
Das haben wir hier aber auch. Aber die Verbotsgeschichte ist ziemlich gut. Weißt du, alle Welt schreit darüber, dass die Grünen die Verbotspartei seien. Also nicht alle Welt, aber eine bestimmte Klientel. Interessanterweise kommen Verbote aus der CDU, aus der AfD. Das Genderverbot ist das wunderbare Beispiel. Es gibt keine Pflicht zu gendern. Ich finde die Idee schön, die Umsetzung schwierig, aber trotzdem der Gedanke dahinter ist wichtig. Aber wer verbietet das? Genau die über alle beklagen, dass die anderen eine Verbotspartei seien. Und da müssen wir mal langsam anfangen aufzuwachen, dass wir uns auf die richtige Seite stellen, nämlich auf die so viel Freiheit wie möglich gewährt und nur wirklich da Einschränkungen gibt, wo sie vielleicht noch vertretbar sind. Wir leben in einer aufgeklärten Zeit. Nie haben wir so viel gewusst wie heute. Nie sind wir aber auch so dumm wie heute gewesen, weil das Internet letztendlich uns alle verdummt, weil du kriegst jede Information, die du haben willst, egal ob sie stimmt oder nicht.
Jeder kann seine eigene These aufsetzen und kann seine Follower generieren. Das ist nun
jeder mal kriegt
so.
Jeder kriegt seine 15 Minuten bei Andy Warhol. Mittlerweile sind das irgendwie wahrscheinlich jeder hat seine 500 Gigabyte, ja, mit denen er Quatsch machen kann. Ich weiß es nicht.
Und ich habe tatsächlich alle zwei Wochen meine 2 Stunden. Gut, ziehen wir mal die Musik großzügig ab, 1 Stunde.
Aber das ist ja eine Regelmäßigkeit, die doch auch schön ist.
Die ist auch schön, ja. Und ich muss mich tatsächlich mal wieder dran machen, die Podcasts auch wieder online zu stellen. Man solle mir bitte vergeben. Ich plane einen Pride mit unserem Verein und das ist toll.
Ich wünsche dir ganz viel Glück und ganz viel Erfolg, weil ich finde das unglaublich wichtig.
Auf jeden Fall. Sehr schade, dass du nicht dabei sein kannst, aber wir sehen uns bestimmt später dann im Jahr. Und wenn ich auf die Uhr schaue, Matthias, kann ich erst nur vielen, vielen Dank sagen. Es hat viel Spaß gemacht. Wir haben uns ja schon gekannt und wahrscheinlich könnten wir wieder 2 Stunden noch weiterfüllen, aber das würde keinen mehr interessieren, was wir dann von uns geben.
Das weiß man nicht. Aber
ja, wer weiß. Ne? Das,
lieber kleine Häppchen.
Jeder hat so seinen Fetisch, sage ich immer nur. Genau.
Ich danke dir ganz herzlich, dass ich heute da sein durfte.
Ich löse mein Versprechen ein. Ich löse mein Versprechen ein nächstes Jahr mit der Sendung zu dem Thema endlich was Positives.
Also ich wünsche dir und mir und allen Hörern, dass wir dieses Land, dieses Leben, diese Gesellschaft auf die Reihe kriegen.
Auf jeden Fall, das sollten wir auf jeden Fall tun, gemeinsam. Und in diesem Sinne, du bleibst noch dran. Ihr da draußen könnt auch noch, Madonna gibt es jetzt doch noch. Und ansonsten bleibt...
Darf ich noch ganz schnell sagen, Tütü und zack, zack.
Genau. Madonna. Es war unanständig jetzt das Tütü und zack, zack. So solltet ihr auch bleiben. Genau, bleibt gesund und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Also bis dahin.
Das war Steve's Queer World aus dem Studio von Radio MKW. Niemand hat an der Uhr gedreht. Es ist tatsächlich schon so spät. Nächste Woche, gleicher Sender, gleicher Sendeplatz, wird wieder queerer Talk gemacht.